Radio Tonkuhle, Forum der zugangsoffenen Sendeplätze am Freitagmorgen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie werden sich wundern über den Geräuschpegel, den wir heute hier in unserer Sendung mitnehmen müssen. Ich sitze zusammen mit Professor Jörg Becker, Hochschullehrer für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck in Hannovers Pavillon. Und er ist mir entgangen in Hildesheim. Er war eingeladen bei Professor Gehler vom Geschichtswissenschaftlichen Institut der Stiftungsuniversität in Hildesheim im Rahmen der Europagespräche und hat dort referiert über ein völlig spezielles Thema, und das finde ich so gut und wichtig, dass ich gesagt habe, wir treffen uns hier bei der Durchreise in Hannover und Sie müssen uns diese Geschichte nochmal kolportieren. Es geht um ein türkisches Radio, was 40 Jahre lang aus der 30 Jahre lang aus der DDR gesendet hat. Professor Becker, was hat es mit Bizim Radio auf sich?
Ich fange mal Folgendes an. Ich habe in den 90er Jahren im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks eine dicke Broschüre schreiben müssen über 70 Jahre Westdeutscher Rundfunk und hatte Zugang zum Archiv in Köln vom WDR. Und bei dem von mir eingeplanten Kapitelchen über türkischsprachige Sendungen aus Köln stieße ich auf seltsame Dokumente, aus denen hervorging, dass es in der DDR einen türkischsprachigen Sender gegeben haben muss. Ich wollte das in meiner Broschüre auch erwähnen, weil dort gibt es den türkischen Rundfunk erst seit 1964. Und ich hatte damals geschrieben, der ist nicht freiwillig gegründet worden, sondern war eine Abwehrreaktion auf türkische Sendungen aus der DDR. Dieses wurde mir selbstverständlich zensiert und gestrichen. Das durfte ich nicht schreiben. Das machte mich neugierig. Und so habe ich dann in mühsamer Puzzlearbeit, ich denke wirklich einen Zeitraum von 6-7 Jahren, mich angestrengt, Informationen über diesen Sender herauszubekommen. Und das war sehr schwierig, weil es war ein sogenannter Geheimsender. Ich sage mal die Fakten, die ich weiß. Dieser Sender existierte von 1959 bis 1989. Er gehörte der Kommunistischen Partei der Türkei, die selbstverständlich in der Türkei verboten war. Sie hatte ihren Exilsitz in der DDR. Der Sender hatte in diesen 30 Jahren kontinuierlich 6 bis 7 Mitarbeiter. Er hatte in Dresden als Studio 2 Villen, sehr vornehme, ich kenne die inzwischen. Er sendete in vielen Sprachen, auch Kurdisch und Armenisch, dem Selbstverständnis des Kommunismus entsprechend, dass es hier um eine internationale Klassenauseinandersetzung gehe und nicht um einen Nationalitätenkonflikt. Was weiß ich noch? Ich weiß, dass es viele politische Querelen gab, weil die Kommunistische Partei der Türkei untereinander sehr zerstritten waren. Es sind teilweise auch Leute erschossen worden, weil sie auf der falschen Fraktionierungsseite gestanden haben. Ich sage mal was sehr Positives über diesen Sender. Der Direktor dieses Senders und derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat, ist der wichtigste und berühmteste türkische Dichter, den wir alle kennen, Nazım Hikmet. Nazım Hikmet ist Ende der 40er Jahre, ist ihm die Flucht aus einem Gefängnis in der Türkei gelungen, über das Schwarze Meer, dann nach Moskau. Und auf die Idee, diesen Sender zu gründen, kam er bereits Anfang der 50er Jahre bei den Jugendfestspielen in Ost-Berlin. Und 1959 ist dann dieser Sender gegründet worden. Und weil er der Direktor dieses Senders war, hatte dieser Sender nicht nur politische Propaganda, er hatte ungeheuer viel Kultur. Es gab Dichterlesungen, es gab Lyrik, es gab Poesie. All dieses strahlte in die Türkei zurück, und zwar derartig kräftig, dass auch nicht-kommunistische Dichter ihre Gedichte unter Pseudonym nach Leipzig geschickt haben. Ich hatte vorhin Dresden gesagt, also der war in Leipzig. Und sie waren froh, einen Publikationsort für ihre Gedichte zu kennen. die Popularität von Nazım Hikmet in der Türkei, die bis auf den heutigen Tag anhält, hat unter anderem was zu tun, dass dieser Sender jahrelang, jahrzehntelang seine Gedichte ausgestrahlt hat. Und dann bin ich bereits bei der Aufgabe dieses Senders. Er hatte drei Zielauditorien. Einmal selbstverständlich und an erster Stelle die Türkei selber. Zweites Zielgebiet war Nordzypern. Und das dritte Zielgebiet war das Ruhrgebiet. Das heißt, selbstverständlich hatte dieser Sender sich der Aufgabe verpflichtet, türkische Migranten im Ruhrgebiet, nun können Sie sagen, aufzuhetzen. Sie können aber auch sagen, über die soziale Misere ihrer Lebensbedingungen unter Tage oder bei den Fortwerken sozusagen einfach aufzuklären.
Professor Becker, jetzt müssen wir natürlich noch mal klären, 2 Jahre vor Mauerbau das Ganze installiert, wahrscheinlich als Langwellensender und in einer Rundfunklandschaft, die damals als in Richtung Osten abstrahlenden Sender vor allen Dingen den RIAS Berlin kannte, den Rundfunk im amerikanischen Sektor, der eigentlich, wie man das damals nannte, zur Destabilisierung des real existierenden Sozialismus gedacht war. Counterinsurgency nannte man das, glaube ich, damals, also oder psychologische Kriegsführung im Kalten Kriege. Muss man das als Pendant sozusagen des Ostens auf DDR-Gebiet sehen?
Also er hat auch auf Kurzwelle gesendet, nicht nur Langwelle, aber selbstverständlich ist der Mauerbau das zentrale politische Ereignis rundherum dieses kalten Radiokrieges, wie ich das nenne. Und man muss das schon in diesem größeren Kontext sehen. Das ist völlig richtig. Auf der einen Seite RIAS. Auf der anderen Seite, und ich zähle mal ein paar andere Sachen auf, eine Vielzahl von Sendern, nicht nur in der DDR, sondern auch in Budapest und in Prag, die allesamt in allen Gastarbeitersprachen sämtliche Gastarbeiter in Deutschland angesprochen haben. Also es wurde Spanisch und Italienisch von Prag aus bedient. Radio Budapest machte auch Sendungen in Türkisch. Griechisch wurde auch im Übrigen aus der DDR abgedeckt. Also es gab einmal viele Radiosender in den RGW-Ländern in den Gastarbeitersprachen. Es gab vor allen Dingen aber natürlich Radio 904. Es gab den deutschen Soldatensender und es gab selbstverständlich auch Sender im Westen Deutschland. Das heißt, wenn wir uns in die Geschichte von Kurzwellenradiostationen einklinken, dann dürften wir rund um den Mauerbau ganz sicherlich einen Höhepunkt des Kalten Krieges haben, sozusagen die Schlacht um den Äther, das ist völlig klar. Und sicherlich auch auf beiden Seiten voll gestopft und gefropft, vermute ich, mit Geheimdienstleuten, die flexibel hin und her geflutscht sind.
Professor Becker, eigentlich ein Plot für einen neuen James-Bond-Film vom Theater, was da ringsrum ist.
Oh, das ist es in vielerlei Hinsicht, weil diese Geschichte ist einfach, ja auch, die ist ein Krimi. Ich sag mal noch was. Kaum nachdem dieser Sender installiert worden war, er sendete im Übrigen nicht aus Leipzig, er sendete über einen Sender in der Nähe von Magdeburg, Burg und von einem Sender in Rumänien aus. Also kaum gab es diesen Sender, hatte selbstverständlich die türkische Geheimpolizei Wind davon bekommen und nun bemühte man sich in Ankara, Abhöranlagen zu bekommen. So, das war ein Problem für die Türkei. Abhöranlagen diesen Ausmaßes gab es nur in den USA. Die Amis haben das Zeug auch geliefert. Ich habe inzwischen Mitschriften des türkischen Geheimdienstes, Wortprotokolle einiger Sendungen. Aber es gab Konflikte zwischen den Amis und den Türken. Weil die Frage war, wer hat direkten Zugriff zu den Protokollen? Erst die Türken oder erst die Amis oder erst die Amis und erst die Türken? Sodass es 3-4 Jahre lang eine Pause gab, wo nicht protokolliert wurde, weil die Türken darauf beharrten, wir wollen das Zeug auswerten und die Amis sagten, dann kriegt ihr unsere Technik nicht. Das heißt, es gibt auch diese innertürkischen Konflikte. Ich mache mal einen Sprung in die Gegenwart. Wir haben nun die Regierung Erdogan in der Türkei. Es ist eine spannende Regierung, weil sie selbstverständlich eine konservative Partei ist. Das ist aber im türkischen Kontext nicht zu verwechseln mit islamistisch. Diese türkische Regierung unter Erdogan versucht, einen innenpolitischen Kompromiss und eine Dialogbereitschaft mit den Gruppen hinzukriegen, die 70 Jahre lang durch den Kemalismus sozusagen kaputt gemacht wurden. Also, Erdogan versucht einen Dialog mit den Kurden, er versucht einen Dialog mit den Aleviten und mit den Armeniern. Und das ist das Spannende, und dann komme ich zurück zu Bissim Radio, er versucht auch einen Dialog mit den Kommunisten. Es ist wahrscheinlich hier kaum bemerkt worden in Deutschland, dass vor einem Dreivierteljahr die Regierung Erdogan Nazım Hikmet nachträglich die Staatsbürgerschaft wieder zuerkannt hat. Also einer Leiche wurde das zuerkannt. Alle meine türkischen Freunde erzählen mir, dieses ist die Vorbereitung, die symbolische, für einen Schritt, mit dem alle in der Türkei tagtäglich rechnen, nämlich die Rückführung des Sarges aus Moskau in die Türkei, damit verbunden ein Staatsbegräbnis. Und das ist dann sozusagen die ausgereichte Hand auch gegenüber den Kommunisten. So, wir müssen gucken, dass wir die Vergangenheit gemeinsam aufarbeiten. Und insofern ist diese Geschichte des Radios in Leipzig auch Teil einer gegenwärtigen innenpolitischen Diskussion in der Türkei. Dieser Sender hatte eine ungeheure Popularität auch in der Türkei. Man muss einfach die repressiven Militärregimes dort in Erinnerung behalten mit zwei Putschen 1960 und 1980, sodass eine Aufarbeitung dieses Senders, die mir eigentlich vorschwebt, nicht nur ein kalte Kriegsthema Ost- gegen Westdeutschland ist, sondern gleichzeitig von hoher innenpolitischer Relevanz für die Türkei ist.
Eine solche Story aufzuarbeiten bedeutet ja nicht nur weitreichende Kontakte, auch in türkischsprachige Kreise hinein. Es bedeutet eine schier endlose Suche nach der Nadel im Heuhaufen. An welche Archive sind Sie da bisher geraten?
Die meisten Sachen der bisher im Radiostation in Leipzig liegen im Archiv der Geschichte der Arbeiterbewegung in Amsterdam. Sie liegen sicherlich auch in irgendwelchen Archiven in Moskau. Sie liegen allerdings auch an vielen verstreuten Orten von Privatpersonen, früheren Mitarbeitern. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass es innerhalb der Kommunistischen Partei der Türkei viele Rivalitäten gab. Ich meine das alles andere als anklagend. Ich wünsche niemandem, politische Arbeit im Exil leisten zu müssen. Da gibt es immer Probleme. Also, das ist nicht korrigierend oder anmaßend von mir gemeint. Das heißt, vieles lagert bei Privatleuten. Aufgrund der schwierigen Situation sind viele Mitschnitte von Sendungen oder auch Protokolle von Sendungen in doppelter Ausfertigung damals gemacht worden, absichtlich an unterschiedlichen Orten gelagert worden, damit die eine Fraktion die andere nicht austricksen kann. Ich weiß außerdem auch von einigen Geheimverstecken von Nazım Hikmet selber in verschiedenen Gebäuden in Deutschland, wo er Dinge hinterlegt hat, weil er Angst vor rivalisierenden Fraktionierungen hatte. Es ist schon ein Krimi. Ich würde gerne an diese Verstecke drankommen. Ich kenne eine Reihe von Mitarbeitern, früheren Mitarbeitern dieses Senders auch. Es ist schwierig. Es ist auch mit Traumata verbunden, mit Heulen und mit Schmerzen. Ich mache trotzdem nochmal einen positiven Ausflug zurück. Ich habe vor 2 Jahren mit einer alten kurdischen Frau in Leipzig telefoniert, die als Technikerin bei diesem Sender gearbeitet hat. Und sie bekam glänzende Augen, als wir über Nazım Hikmet sprachen. Und sie zeigte mir Fotos, wo sie auf einem kleinen Schiffchen in die sächsische Schweiz auf der Elbe unterwegs sind und singen und Wein trinken. Und Nazım Hikmet ist von 4, 5 jugendlichen Frauen umgeben. Und sie hat das Leben genossen und sie freut sich, wenn sie darüber reden kann. Und sie kriegt, wie gesagt, goldene Augen, wenn sie über diese Zeit früher redet. Aber trotzdem auch nochmal ein Wermutstropfen. Es ist alles schwierig. Diese Dame erzählte mir auch, dass sie selbstverständlich keinerlei Kontakt zu ihren Eltern in die Türkei aufnehmen durfte. Die standen alle auf einer Abschussliste, die Leute, die dort in Leipzig gearbeitet haben. Sie schrieb ihrer Mutter einmal nur im Jahr eine Weihnachtskarte. Oder ein, ich weiß nicht, Weihnachten ist wahrscheinlich, weil ich aus dem
Bayram.
Ja, wann sie ist Kurdin, ich weiß nicht. Sie schrieb einmal im Jahr eine Postkarte und traute sich nur folgendermaßen mit ihrer Mutter zu kommunizieren. Sie gab dieser Postkarte einer Freundin mit, die nach Helsinki fuhr. Und dann wurde die Postkarte von Helsinki aus abgeschickt. Auch hier einfach nochmal die Schwierigkeit solcher politischen Arbeit möchte ich nicht attackieren. Ich höre da erstmal einfach nur zu, was da passiert ist, bevor ich da irgendwelche Werturteile mache.
Professor Becker, das ist ein Beispiel aus einer Zeit, wo man der Medienwirkung eigentlich alles zutraute. Im Kino war man nicht weit weg von den ganzen Extraterrestrials, von den Theorien über irgendwelche fremde Intelligenzen, die vor allen Dingen den nordamerikanischen Kontinent heimsuchten. Das Ganze war natürlich eingebaut in einen großen Ost-West-Konflikt, in antikommunistische USIA, United States Intelligence Agency Aktivitäten. Wir haben hier ganz in der Nähe von Hildesheim ja den größten Lauschposten des britischen MI5 gehabt, auf dem EAT, elektronische Abhörposten, die gesamten Berge entlang der Zonengrenze waren mit Kommunikationseinrichtungen der Amerikaner gepflastert, die eben den ganzen Tag lang Programme studierten, um dort die kleinsten Anzeichen von irgendwelchen kommunistischen Aktivitäten irgendwie herauszubekommen. Ist das nicht im Nachhinein eine maßlose Überschätzung von solchen Kommunikationsmitteln, was die Organisationsfähigkeit von in diesem Fall kommunistischen Leuten in der Arbeiterbewegung hier vielleicht in Westdeutschland oder in der Türkei oder sonst wo anbelangt?
Das denke ich sicherlich. Also wenn man in die Geschichte der Kommunikationsforschung einsteigt, dann kriegst du sozusagen wie die Schweinehälften mit den Bergen, den Tälern, mal oben, mal unten. Leute, die eine Generation lang sagen, Medien manipulieren und sind furchtbar, die machen die Menschen kaputt. Und die nächste Generation sagt, nee, Medien haben keine Wirkung, es geht um andere Dinge. So, und da wird man vernünftigerweise nach irgendeinem gesunden Mittelweg suchen müssen. Und ich empfehle sozusagen in dieser Situation konkrete Forschung, keine abstrakte. Das heißt, bei einem solchen Projekt über BISIM Radio würde ich zwei Dinge sehr gerne tun, falls ich denn endlich jemanden finden würde, der mir das finanziert. Also ich würde einmal in Kooperation mit den großen Tageszeitungen Hürriyet und Zaman dazu aufrufen, dass Zuhörer von damals sich mit eigenen Erinnerungen bei mir melden. Das ist das eine. Und man wird zweitens durch eine Analyse möglicherweise von Zeitungen sehen können, ob die Ping-Pong-Bälle zwischen Ost und West, was die türkischen Migrantenfrage angeht, sozusagen hin und her geworfen wurden. Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich auch die westdeutsche Regierung damals zahlreiche illegale Aktivitäten im Gastarbeitersektor gemacht hat. Also, es gab einen großen Geheimfonds im Bundespresseamt, der nicht parlamentarischer Verpflichtung und Kontrolle unterlag, aus dem heraus massenweise in den Muttersprachen der Gastarbeiter Zeitungen gedruckt wurden, um sie antikommunistisch aufzuhetzen. Das heißt, man wird auch dieses Moment in eine Analyse mit hineinbeziehen und es war in der Tat ein Ping-Pong-Spiel auf beiden Seiten.
Also durchaus ein Spiegelbild der großen politischen Verhältnisse und umgedreht aber auch so etwas wie der Versuch, eine Organisation über das Ausland quasi zurückzuführen bis in die Türkei hinein. Sie sagten vorhin, Professor Becker, die Kommunistische Partei in der Türkei natürlich verboten. Haben Sie denn bisher bei Ihren Recherchen herausbekommen, ob in irgendeiner Weise über diese Senderaktivität tatsächlich neue Zellen, wie man das ja in diesem Jargon dann sagt, gebildet werden konnten? Hat es nachweisbar in irgendeiner Weise Effekte gehabt?
Das kann ich zurzeit wenig sagen. Es ist auch eine schwierige Frage, sozusagen die historische Rekonstruktion von Effekten. Ich gehe aber mal davon aus, weil eigentlich ungeheuer viele türkische Mitbürger oder auch Türken in der Türkei aus der entsprechenden Altersgruppe, die ich darauf anspreche, habt ihr schon mal was von BISIM Radio gehört? Ich kriege ungeheuer viele Reaktionen. Ja, das ist allen ein Begriff. Alle die zeitgenössisch parallel zu diesem Sender gelebt haben, wussten um diesen Sender. Ich erwähnte ja vorhin auch das Beispiel von sehr konservativen Türken, die ihr Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen haben, als Studenten in irgendeiner Bude in Bonn lebten, die alle diesen Sender gehört haben. Also es muss irgendwelche Effekte gegeben haben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die im Einzelnen rekonstruieren kann, aber sicherlich ist das eine ganz wichtige Frage. Ich sag mal noch was, was ich bei diesem Projekt auch spannend fand. Also, die gesamte Wissenschaft weiß über diesen Sender nichts. Deutsche Rundfunkhistoriker wie das Rundfunkarchiv in Frankfurt wissen nichts darüber.
Existieren auch keine Mitschnitte?
Nein, die sind alle ziemlich unbedarft. Die nächste Stufe meiner Erkundigungen waren hochrangige Funktionäre der früheren SED. Auch die wussten nichts von diesem Sender. Es war ein Geheimsender. Also, die wissen alle nichts davon. Es gab eine Gruppe von Menschen, die um diesen Sender wussten. Und die haben mir viel geholfen. Ich kam irgendwann auf die Idee, eine Anzeige aufzugeben in Zeitschriften von Funkamateuren. Und ich bekam 5, 6 Zuschriften. Die hatten alle Mitschnitte von diesem Sender. Ich habe inzwischen O-Töne. Und die wussten genau, auf welcher Frequenz die gesendet haben. Die wussten das Programm. Das heißt, ich mache zum 3. oder 4. Mal in meinem Leben als Wissenschaftler die angenehme Erfahrung, wie sogenannte Laienforscher, Hobbyforscher, so Verrückte, die nur abends tätig sind, eine Fundgrube von Wissen sind, voll vorbei an der doofen Wissenschaft, die nicht kapiert, um was es geht.
Professor Becker, nun kommt man ja auf das Nächstliegende, und zwar, man muss ja bei der Birtler-Behörde nachfragen, hat das große Stasi-Archiv denn nicht ein paar Quellen?
Ich habe mit der Birtler-Behörde darüber noch nicht gesprochen. Ich nehme den Tipp einfach gerne mal auf und versuche das. Nur nach wie vor ertrinken diese Leute in ihren Dokumenten. Aber ich mache das gerne. Ich habe es einfach bislang noch nicht getan.
Sie haben bei Ihren Recherchen das ja eben angedeutet, dass es einen kleinen, wahrscheinlich auch relativ clandestinen Kreis gibt aus den ehemaligen Kadern in der DDR. Wie vermint ist nach wie vor dieses Gelände 20 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Es ist nach wie vor sehr vermint. Ich kenne 2, 3 türkische Kommunisten, die jahrzehntelang in der DDR wohnen, längst die deutsche Staatsangehörigkeit haben und die mir am Telefon gesagt haben, sie fühlten sich nach wie vor ihrem Eid auf Geheimhaltung verpflichtet und würden sich weigern, mir über diesen Sender was zu erzählen. Auch das muss man respektieren. Ich bin nicht der Besserwisser, der sagt, aber wir haben heute andere Zeiten oder sonst was. Also auch das gibt es noch. Und ich bin nicht der Meister über die Biografien anderer Menschen. Sie werden ihre Gründe haben. Ich muss das respektieren. Also auch diese Situation gibt es bis auf den gegenwärtigen Tag.
Professor Becker, Sie haben sich vor allen Dingen auch einen Namen gemacht. Vor 20 Jahren ging diese Debatte los, als die UNESCO den sogenannten Sean McBride-Bericht verabschiedete. Viele Stimmen, eine Welt, so hieß er übersetzt hier bei uns. Und damals kreidete die UNESCO vor allen Dingen die Struktur der Nord-Süd-Beziehungen an auf informationellen und informationstechnischem Gebiet. Wenn Sie die damaligen Ausführungen der UNESCO jetzt nochmal auf diese Piratengeschichte herunterbrechen und dann nochmal verlängern in die Zeiten von Internet und Handy. Haben solche Sachen außer diesem schmunzelnden und merkwürdigen Touch von gestern noch irgendetwas mit Perspektiven, ich denke jetzt mal an Iran oder an China in diesem Zusammenhang, haben die irgendwas noch an Perspektive zu bieten, haben die was an Lehren vorzuweisen?
Ich denke schon, dass die das haben. Also ich denke mir, die uralten Fragen um den Zusammenhang von Kommunikation, Macht und Herrschaft auf der einen Seite, die weiteren Fragen innenpolitischer Repression rund um Massenmedien als zweiter Gesichtspunkt, als dritter Gesichtspunkt die ungleichen Austauschbedingungen zwischen schwachen Südländern und starken Nordländern. Alle diese Dinge haben selbstverständlich und nach wie vor ihre Berechtigung, dass wir auch heute darüber diskutieren. Ich mache das auch mal an einem kleinen Punkt klar, wenn es um Internet geht. Jeder kennt das Argument, Internet ist das Ende von kontrollierter Kommunikation. Nun kann jeder mit jedem weltweit kommunizieren und wir haben endlich sozusagen partnerschaftliche Strukturen erreicht. Dieses Argument ist natürlich ausgesprochen blödsinnig. Und ich mache das klar am Beispiel Afrika. Wenn Sie angucken, prozentuale Verteilung weltweit, Internetanschlüsse in Afrika, dann kommen Sie auf einen Prozentsatz von ungefähr 3-4%. Von diesen 3-4% fällt die Hälfte auf Südafrika. Der Rest ist dann das eigentliche Afrika. Das heißt, Sie haben ungefähr 60 Länder, die 2% sämtlicher Internetanschlüsse haben. Kommt hinzu, dass Internetanschluss nicht Internetanschluss ist. Viele davon sind überhaupt noch nicht digitalisiert. Sie sind möglicherweise auch abhängig von einem Stromnetz, was nur jeden dritten Tag funktioniert. Oder ich mache das Argument mit den ungleichen Nord-Süd-Informationsflüssen beim Internet am folgenden Beispiel klar. Die größte Internetadresse, wenn Sie etwas über Afrika wissen wollen, die angeklickt wird, ist ein Tierpark in Südafrika. Das heißt, Sie kriegen dort die alten Klischees über Afrika gleich wiederum geliefert mit dem neuen Medien. Die Löwen, die Giraffen und die sogenannten Wilden, die da mit dem Röckchen rumlaufen. Oder noch ein Beispiel, die größte Afrika-Bibliothek, gut verdrahtet mit ihren Angeboten im Netz, ist die African Library von Northwest University in Evanston, Illinois. Das heißt, wenn Sie Afrika anklicken, landen Sie beim Tierpark oder bei dieser Bibliothek in den Vereinigten Staaten. Dieses sind alte Dominanzstrukturen, wie wir sie früher bei Presse diskutiert haben, die sich natürlich wiederholen. Das wäre naiv zu meinen, es würde sich über Technik sozusagen Politikstrukturen verändern. Sie können sie manchmal ein Stückchen ankratzen, insbesondere zu Beginn eines neuen Mediums. Alle Erfahrung lehrt, dass im Verlaufe von Zeit die alten Strukturen das Medium, das Neue zurückerobern.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch bei Professor Jörg Becker hier auf der Durchfahrt in Hannover und im Tonkuhle-Gespräch mit Thomas Munschig im Forum der zugangsoffenen Sendeplätze in Erinnerung an seinen Auftritt hier in Hildesheim bei uns im Rahmen der europapolitischen Gespräche. Ich bedanke mich ganz herzlich, Jörg Becker.